Ja, Landolf Scherzer, willkommen im mittsommerlichen Warnemünde mit einer steifen Prise. Seit vielen, vielen Jahren erscheinen Ihre Bücher, wie mir vorkommt, auch zunehmend häufig. Gibt es Zeitphasen, von denen Sie besonders angeregt waren? Also Sie haben ja viel reflektiert. Gibt es irgendwas für Sie, was Sie selbst vielleicht überrascht hat bei den Menschen, über die Sie geschrieben haben?
Naja, das ist jedes Mal eigentlich dasselbe, dass man auf irgendetwas neugierig ist, was man vorher noch nicht so genau kennt. Und dann ist es sehr schön, wenn man eben merkt, du erlebst dort etwas, was du wirklich noch nie gesehen hast. Also ich habe ein Jahr lang in Afrika gearbeitet und habe dort in Mosambik Häuser mitgebaut. Oder ich habe, was für mich eines der wichtigsten Dinge war, ich habe 120 Tage auf dem Portugiesendeck als Portugiese auf dem Fischdampfer gearbeitet, vor Labrador, und habe dort eines der schönsten Erlebnisse gehabt, dieses Gemeinschaftsgefühl der Solidarität von 80 Männern und 2 Frauen auf so einem Pott, die dort geschindert haben und Fisch gefangen haben. Das sind also so Dinge, die ganz wichtig sind. Dann gibt es natürlich soziale Einschnitte. Ich könnte jetzt sagen, also die Zeit nach 89, aber das war so eine Zeit, wo ich erstmal mich wiederfinden musste und mit den neuen gesellschaftlichen Bedingungen, also ich war nicht unbedingt einer, der da gesagt hat, ich möchte den Kapitalismus pur haben. Ich wollte also viel lieber einen etwas, nenn's mal so, menschlichen und guten Sozialismus. Und da gab es also dann noch mal Perioden, wo ich dann lieber ins Ausland gefahren bin, als hier die deutschen Probleme. Und habe sie dann also erst wieder gemacht, als ich dann auch die sozialen Probleme hier, also ich habe dann bei der Tafel gearbeitet oder anderswo, also als ich dann hier auch reflektieren konnte, soziale Probleme, und gedacht habe, hier geht es, ist es scheißegal, ob du mit Arbeitslosen in Köln sprichst oder ob du mit ihnen in Dresden sprichst. Also als diese soziale Gleichheit der Probleme wieder da war, dann war das für mich auch wieder was Wichtiges.
Das, was Sie berichtet haben von dem Schiff, das war ja eines Ihrer ersten Dinge, die Sie im Buch niedergeschrieben haben, wenn ich es richtig, also herausgegeben haben, ne? Mit dem Fänger und Gefangene, darauf bezieht sich das, oder?
Ja, aber es war nicht eines der ersten Bücher, also es war eines der Dinge, wo ich das gemacht habe, was ich immer versucht habe zu tun, also mitzuerarbeiten oder mitzuerleben. Also ich habe also noch nie was Fantastisches geschrieben, sondern es ist dokumentarische Literatur. Und es war dann, ich glaube, aber das vierte oder fünfte Buch schon.
Die Geschichten scheint und die Begegnungen, die fliegen Ihnen nur so zu, egal wo Sie gerade sind. Was tun oder was lassen Sie?
Muss ich Ihnen sofort widersprechen, also mir fliegt eigentlich nicht zu. Ich habe mal so alle Dinge wirklich, jetzt nicht um mich zu loben oder was, aber ich habe sie mir hart erarbeitet. Also wenn du dort als Stinker in 120 Tage Fisch schlachtest, als Stinker auf dem Portugiesendeck auf dem DDR-Schiff damals unten, das war also nichts Zugeflogenes. Da hast du dann solche Hände gehabt und von den Stacheln des Rotbarschs und vieles andere. Also das war nicht zugeflogen. Und ein Jahr lang Afrika, dort Häuser bauen mit Afrikanern zusammen, ist auch nichts zugeflogen. Also ich habe eigentlich nie etwas gemacht, was mir zugeflogen ist, sondern ich habe mir die Dinge, aber jetzt wirklich nicht, um mich zu loben, sondern nur um die Arbeitsmethode zu kennzeichnen. Ich habe mir es also wirklich alle erarbeitet.
Aber wenn Sie unterwegs sind, haben Sie ja trotzdem intensive Begegnungen und viele intensive Begegnungen. Sie laufen also nicht nur stur eine Straße entlang, so die neueren Bücher, ist so mein Eindruck. Sie legen es ja darauf an, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ja,
ehrlich.
Ja, das ist natürlich, weil du musst einen Blick haben für die, ich nenne es mal so, einen Blick für die Details, die wichtig sind, um daraus zu schlussfolgern, warum jetzt gerade dieses Detail, warum vor diesem Haus Unkraut und das nächste Haus ist top gepflegt mit solchen Rasen so kurz. Also kannst du dann schon aus diesen zwei Details, wenn du es genau beschreibst, kannst du schon ein bisschen was über die Leute finden.
Sie sind sicherlich mit dem einen oder der anderen der Menschen, mit denen Sie in Kontakt gekommen sind, auch noch unterwegs oder möchten die wiedersehen? Sie müssten ja hochgerechnet jetzt andauernd auf Reisen sein, um diese Menschen ab und zu mal wieder zu besuchen.
Ja, ich habe natürlich immer das gehabt, auch wo ich über Menschen geschrieben habe, über Dinge geschrieben habe, die mir unangenehm oder was waren. Ich wollte über die Leute, über die ich geschrieben habe, hinterher immer noch ein Bier trinken können. Auch wenn ich gesagt habe, es ist scheiße, was du machst oder irgendwas anderes. Das war es immer. Aber natürlich, ich habe also, heute sind vielleicht doch wieder 1, 2 Hochseefischer da, mit denen ich damals gearbeitet habe und so. Das funktioniert noch, aber auch in Afrika, in Mosambik, habe ich mit einem noch Kontakt. Aber das ist dann nicht so, dass man ständig mit all den Leuten, mit denen du, im Gegenteil, es ist manchmal dir auch peinlich. Naja, und dann ist das also nicht, dann ist das weg, einfach unter denen, sodass also das Erinnerungsvermögen lässt mit Alter auch nach und du weißt also nicht mehr alle Menschen, mit denen du mal vor 30 Jahren vielleicht 10 Minuten gesprochen hast.
Ich dachte, dass Sie jetzt andauernd nur noch Kontakte pflegen.
Nein.
Sie waren in vielen Ländern unterwegs, Afrika, Europa, Asien, leben aber in einem kleinen thüringischen Dorf und nicht in Berlin. Erzählen Sie mal, was Sie dort so schätzen, als Rückzugsort vielleicht.
Was schätze ich? Das, was ich manchmal nicht mehr finde, ich wohne da mitten weit weg vom den Menschen, nicht von den Menschen, aber vom Dorf, einen Kilometer in dem Tal. Aber in dem Tal haben sich nun mittlerweile sehr viele so Bungalow-Besitzer und anderes, die da kommen, einmal in der Woche und dort Rasen mähen mit diesen Sensen, mit diesen Motorsensen, sodass du eigentlich das hast, was nicht mehr hast, was ich am meisten liebe, ist Stille. Ich mag Stille, ich mag Pilze suchen im Wald, ich mähe mach also das Gras normal mit der Sense, mit der Hand und sonst was. Also diese Art von Nostalgie mag ich, ja, Ruhe und selber Tomaten anbauen oder irgend sowas. Ja, es klingt alles beschissen seniorenhaft schon oder was, aber das mache ich ein Leben lang schon. Also ich habe schon als Kind mit meiner Mutter zusammen Tee gesammelt und sammle also heute noch Tee, Haustee, den ich dann für Winter trinke und so. Also das ist dieses, das ein bisschen eins sein mit der Natur, aber traurig sein darüber, dass diese Natur immer mehr zerstört wird, nicht irgendwo von Besuchern oder was, sondern von den Großgeräten der Waldarbeiter, die dort mit panzerähnlichen Geräten reingehen und dort oder die riesen Stromtrassen, die jetzt dort, oder die jetzt auf einmal ist die Autobahn also nur noch einen Kilometer nicht mal ganz entfernt geht durch das Tal und so. Also es ist eigentlich nicht mehr das, was ich damals gesucht habe, aber ich lebe also noch dort versuche, die alte Weisheit, sieh über das hinüber, was du sowieso nicht ändern kannst und mich dort trotzdem noch wohlzufühlen, was ich auch mache.
Haben Sie beim Schreiben grundsätzlich vielleicht von Jugend an irgendein Vorbild? Die klassische Frage, hat Sie irgendjemand geprägt im Schreiben?
Ja, Egon Erwin Kisch. Ja, und dann habe ich bei Jean Guillain gelernt, ein Schweizer Reporter, der hier in der DDR gelebt hat. Also Leute, die gute literarische Reportagen gemacht haben.
Und wenn Sie heute ein Buch schreiben, wenn die Rohfassung steht, wer kriegt das zu lesen? Auf wessen Meinung legen Sie Wert?
Eigentlich auf niemands Meinung, nicht weil ich so überheblich bin, weil ich denke, das ist gut, sondern weil ich so zweifelnd bin, dass wenn ich es jetzt jemandem gebe, habe ich Angst, dass es vollkommen verpflückt und sagt, es ist scheiße und dann ist... Ich mache es selber. Ich 1, 2, 3, 4 Mal schreiben meistens. Und wenn ich dann so einigermaßen fertig bin, dann kriegt es der Lektor zu lesen. Ich zweifle an mir selber und deswegen gebe ich es am Anfang am liebsten nicht aus der Hand.
Sie haben hier oben, haben Sie schon gesagt, viele Bekannte. Und nehmen Sie sich ein paar Tage vielleicht extra Zeit hier an der Ostseeküste? Vielleicht haben Sie hier ein paar Lieblingsorte, wenn ja, welche?
Ja, ich habe früh geheiratet, vor 2 Jahren, so ohne dass jemand wusste. Und Rügen ist also so ein was, aber im Moment haben wir also habe ich ein Projekt mit Kindern aus dem Kinderheim, die also, denen wir dort versuchen, Geschichten zu schreiben, was dann später auch veröffentlicht werden soll, sodass ich also dann nur heute in Warnemünde und dann wieder zurückfahre. Dann,
wir wissen es zu schätzen.
Nein, das war nicht.
Doch, nee, wirklich, sagen. Tun wir wirklich, ehrlich, es ist seit langem ausverkauft. Worauf freuen Sie sich als nächstes so richtig, was persönlich jetzt?
Dass es im Juli, August kaum Veranstaltungen gibt, dann sind wir mit dem Projekt fertig und dann kann man einfach versuchen, das zu genießen, dann sind die Pilze auch so weit und so, also in dieses Refugium einzutauchen, von dem ich Ihnen vorhin erzählte, ohne dass man dann unbedingt wegfahren muss.
Und eine allerletzte Frage zum Buch, Sie lesen gleich, nehmen Sie es bitte vorweg, leiden die Griechen harmonischer bei Musik und Wein oder?
Wie, was, jetzt nochmal?
Leiden die Griechen in der Euro-Krise?
Leiden würde ich überhaupt nicht sagen, ich habe keinen Griechen äußerlich leiden gesehen. Das merkt man erst dann, wenn man sehr lange mit ihnen spricht. Und also dieses Jammern, wie wir das bei Deutschen kennen oder in deutschen Krankenstuben. Ich war dort auch bei Ärzten, die die Menschen umsonst behandeln, weil eben du nach einem Jahr hast du, wenn du es in Deutschland vorstellst, nach einem Jahr hast du keine Krankenversicherung mehr. Nichts, gar nichts. eine Arbeitslosigkeit. Und du hast nichts mehr. Das war, die würden ja nur noch jammern. Selbst in diesen Praxen, wo dann also die Ärzte das, hunderte Ärzte das umsonst machen für die Leute, dort sitzt du da, aber dann unterhält sich keiner über die Krankheiten. Die reden, weißt du, Kuckuck über Tod und Teufel und schöne, fröhliche Dinge, aber also auch in den Dingen und in den Kaffee, wo du dir keinen noch einen Kaffee mehr lässt, dann tut der Nachbar dir einen Kaffee bezahlen, damit du dort mitsitzen kannst. Also eine andere Mentalität, nicht diese Jammer, öffentliche Jammermentalität, obwohl es ihnen sehr viel beschissener geht, als es jedem deutschen Hartz-IV-Empfänger geht. Sie jammern nicht, sie protestieren. Laut und schrill.
Können wir was lernen? Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch und wünsche eine schöne Lesung.